Ihr wisst, es steht geschrieben im Wort, ich war froh, als man zu mir sagte, lassen Sie das Haus des Herrn gehen. Dieser liebliche Ort, die liebliche Atmosphäre und der liebliche Pastor und der Chor, so eine feine Gemeinde.
Ich
glaube, heute ist alles hier, was wir brauchen. Ich liebe, schätze dieses Lied, Gott ist allgenügend. Die geweihten Stimmen, ich liebe dieses. Ich mag etwas, das wahr ist und nichts, was ihr nur vorgibt. Ich mag ein gutes Singen, aber ich kann eine übertrainierte Stimme nicht ertragen, wisst ihr? Nun, sie halten, bis sie blau im Gesicht sind und dann gurgeln sie oder trillern oder etwas in der Art. Das ist kein Singen, sondern ich mag, wenn es vom Herzen kommt, altertümliches, pfingstliches Singen. Bruder Fred Sossman, bist du hier irgendwo? Einer meiner Treuhänder. Nun, so sollte unsere Gemeinde gebaut sein mit diesen Sonntagsschulräumen und so weiter. Ich mag das. Ich kam hier vorher und ich bemerkte, nun, wir bauen eine neue Gemeinde. Ich mag diese Kirche, die Kirchenbänke, die Teppiche, wie sie befestigt sind, das ist fein. Ich sage das nicht nur als ein Kompliment, sondern ich sage die Wahrheit. Ich mag es, es gefällt mir. Ich glaube, hier sollte ich zuerst sein, ich bin nur 10 Tage zu spät dran, das so bin ich gewöhnlich zu spät. Nun, zwei Dinge habe ich heute Morgen erfahren, dass dieses ist eine der Gemeinden Gottes von Cleveland, Tennessee. Und diese Menschen sind solch ein großer Segen für mich gewesen in der ganzen Welt. Ich erinnere mich daran, einmal, wo wir zusammentrafen, als wir uns das erste Mal kennenlernten, vor ein paar Jahren, Bruder Gordon Lindsay, welcher mit der Assemblies of God sich assoziiert hat, sandte mich nach Chattanooga. Und er sagte, wir würden eine große Versammlung dort haben in einem großen Auditorium. Und so habe ich Bruder Baxter dorthin geschickt, welcher für mich sprach in der Zeit. Habe ich ihn nach Chattanooga geschickt. Er rief mich an, er sagte, Bruder Branham, wir haben ein Auditorium für 6.500 Menschen und wir haben eine Gemeinde, die es unterstützt, eine kleine Gemeinde im Keller. Die haben vielleicht 35 Mitglieder. Ich sagte, das ist fein, aber ich sagte, ist das alles, die uns unterstützen werden? Ich sagte, nun, ich werde morgen dort sein und bin dorthin geflogen. Und am nächsten Morgen hatte ich das Vorrecht, im Lee College zu sprechen. Ein großes College. Und was für feine Studenten das dort waren. Und dann am nächsten Abend kamen sie und sie mussten auf der Straße warten. Sie konnten kaum genug Platz finden. Und sie kamen zu meiner Rettung. Das gesamte Auditorium mit einer kleinen Gemeinde, die es unterstützt. Sie kamen alle zusammen und wir hatten eine herrliche Zeit. Und das war meine erste Begegnung mit dem Hauptquartier der Gemeinde Gottes. Ich mag diesen Namen, Gemeinde Gottes. Ich mag das als Namen und ich schätze sie sehr. Ich glaube, Bruder David Littlefield, er ist ein Busenfreund von mir. Er kommt immer zu meinem Haus. Wir haben Gemeinschaft miteinander. Und er hat gerade eine neue Gemeinde gebaut. Und ich hatte das Vorrecht, sie vor kurzem den Herrn zu weihen. Und wir sind so froh, heute hier zu sein, in dieser feinen Anbetungsatmosphäre. Und ich schätze, dass wir so die Anwesenheit der anderen Gemeinden, seit wir in dieser Stadt gewesen sind, im gesamten Maricopa-Tal, solch eine wunderbare Gemeinschaft. Und ich sagte, das Wort Phönix, ich glaube, das Wort Phönix bedeutet, dass etwas aus nichts hervorkommt. Das mag der falsche Ausdruck sein. Ich glaube, etwas in der Art, dass diese Stadt wurde hier aus der Wüste herausgebaut, hier in der Mitte der Wüste, und es hat sich über das Chaos erhoben. Und vor ein paar Jahren kam ich in die Stadt, vor 15 Jahren, und die Gemeinden haben miteinander gestritten. Ihr könntet kaum, nun, wenn diese Gruppe mitmacht, dann machen wir nicht mit, so. Aber heute sehen wir, dass ein anderes Phönix aufgestanden ist. Solch eine brüderliche Gemeinschaft unter den Brüdern und die gesamten Gemeinden zusammen. Ich bemerkte Abend nach Abend, Nun, es ist manchmal schwer mit unserem kostbaren Bruder, denn hier am Sonntagmorgen hier zu sein. Und wir haben immer gesagt, jede Person soll an ihrem Ort der Pflicht sein am Sonntagmorgen. Wenn ihr Zeit habt, geht zur eigenen Gemeinde. Dort solltet ihr hinschauen, dort solltet ihr sein. Und ich habe das immer gedacht. Und meinen Versammlungen schließe ich immer Sonntagnachmittag, damit am Sonntag haben sie den Nachmittagsgottesdienst. Würden sie nicht die Sonntagsgemeinden aufbringen? Nun, das ist hier zur gemeinsamen Gemeinschaft. Nun, ich liebe das. Und heute hier zu sein und sich dieser Art von Gemeinschaft zu erfreuen, bevor wir zum Ende kommen meines Teils. Soweit ich weiß, haben wir die Versammlung der vollen Evangeliumsgeschäftsleute. Und wir hoffen und glauben, dass Gott uns heute Nachmittag dort begegnen wird und uns helfen wird, dass wir etwas bringen werden, was nützlich ist, denn dort sitzen sind Episcopalians, Katholiken, Lutheraner und was mehr. Und wir vertrauen, dass vielleicht Gott wird sich bewegen in einer Weise und viele hineinbringen. Ich mag dieses hier sagen, ich habe nirgendwo mehr zu Hause gefühlt in meinem Leben, außer hier, wo ich jetzt stehe. Habt ihr bemerkt, die Gemeinschaft mit den vollen Evangeliumsgeschäftsleuten, die sie bringen, nun, es scheint, dass sie die ökumenische Welt hineinbringen, die Episcopalians, Presbyterianer. Könnt ihr sehen, den Hunger und die Gemeinde Christi, hunderte von ihnen begegneten Dallas, um die Taufe des Heiligen Geistes zu suchen, die gegen mich gekämpft haben, im ganzen Land über die göttliche Heilung. Ihr Brüder wisst es. Nun seht ihr, wir sehen, dass unsere Gemeinschaft, unsere Einigkeit, Gott mit uns, ist nichts, was gegen uns kommen kann. Und das geschieht jetzt. Nun, ich glaube, das ist wunderbar. Aber nun, der Gemeinde des lebendigen Gottes, für alle diese, die in Christus sind, ich möchte diese Aussage treffen. Habt ihr die Stunde erkannt? Es sind so viele Menschen, wenn ihr euch unter die Menschen mischt, so viele Menschen von verschiedenen Gemeinden, sie sind nicht geistlich genug, um die Unterscheidung zu ergreifen. Sie begreifen es nicht, sie lachen und preisen den Herrn und rufen die Freude des Herrn, das ist fein. Aber dorthin zu kommen und finden, woher es kommt, seht ihr, und erkennen, was es bedeutet, alles ist von Gott in Ordnung, eine Ordnung gesetzt, er ist zur richtigen Zeit. Einmal predigte ich über das Thema des 11. Gebotes. Im 11. Kapitel Matthäus, im 6. Vers, heißt es, Johannes, er sandte seine Jünger, um Jesus zu fragen, ob er wirklich der Messias war oder nicht. Jesus gab Johannes nie ein Buch, wie er sich im Gefängnis benehmen sollte und so weiter. Er sagte, bleibt während der ganzen Versammlung und dann macht eure eigene Meinung. Und die Dinge geschahen und dann gingen sie zurück und er sagte, wen habt ihr sehen wollen? Ein Mann gekleidet in weichen Kleidern, der diesen in den Palästen der Könige. Aber mehr als ein Prophet ist dieser. Und dann pries er Johannes, nachdem Johannes das Geringste getan hatte, was er tun konnte. Das Schlimmste, was er über Jesus sagen könnte, war, ihn in Frage zu stellen, nachdem er ihn vorgestellt hatte. Aber der Geist des Elias. Nun, und beide, Jesus drehte sich um und wusste, was Johannes war, genau der Geist des Elias. Beide gingen vorher und schlugen so hart sie konnten und schnitten, und dass die Borke überall fiel. Und habt ihr es bemerkt, nachdem der Dienst Elias mit der Isabel vorbei war und all die Menschen wollten sie nachmachen, alles, wie er dagegen war und mit dem Evangelium geschnitten hat in dem Tag, und schlussendlich, nachdem er Gott bewiesen hatte, dass es Gott war, kam Gott und bestätigte, dass er Gott war, dann hatte er einen Nervenzusammenbruch und er ging dort unter den Wacholderbaum und wollte sterben und betete, dass Gott sein Leben nimmt. 40 Tage und Nächte in der Wüste ging er rum und Gott fand ihn zurück und zog in eine Höhle. Habt ihr gesehen, Johannes kam in der gleichen Weise. So seht ihr, er kam genauso. Er schnitt und schlug und sagte, es ist nicht richtig, dass du die Frau deines Bruders hast. und dadurch haben sie ihm sein Haupt abgeschnitten. Sie haben ins Gefängnis geworfen, sobald er Gott bewiesen hatte und bewiesen, dass dies der Messias war. Ich glaube, in Pemmermans frühen Zeitalter, einer der großen Schreiber, Johannes, all die Propheten sind Adler, natürlich. Sie sehen weit hinweg, seine Augen, Adler, wurden dunkel dort im Gefängnis. Aber es war der Typ des Elia. Er müsste diese Erschütterung haben. Dann seht heute, erkennt ihr all diese Jahre, die wir hier gekämpft haben für diesen Dienst, für die Taufe des Heiligen Geistes, die pfingstliche Segnung und diese Dinge. Und es ist traurig, wenn wir auf die eine Gemeinde schauen und sehen, dass viele abfallen. Aber doch in der Mitte davon sehen wir, wenn wir unsere Augen, ich denke, dass die ökumenische Welt hineinkommt, die Presbyterianer und Lutheraner. Aber seht das um, wenn ihr Geistunterscheidung habt, schaut auf die Stunde. Es zeigt, wo ihr seid. Die Stunde, in der die schlafende Jungfrau kommt, um das Öl zu bekommen. Als sie ging, uns zu kaufen, dann kam der Bräutigam. Seht, wenn ihr seht, dass die Methodisten, Baptisten, Presbyterianer und so weiter den Heiligen Geist suchen, dann seid vorsichtig. Das ist die Stunde, wenn die schlafende Jungfrau kommt und sagt, gebt uns euer Öl, dann geht und holt es in derselben Weise, wie wir es bekommen haben. Dann in dieser Stunde, dass der Bräutigam kam und die Braut wurde genommen und sie wurden zurückgelassen. Dort, wo Weinen, Heulen und Zähneklappern ist. Nun, ich frage mich, ob die Pfingstler die Augen geöffnet haben und erkennen, dass wir dort kurz vor seiner Erscheinung stehen. Es kann jederzeit am Rand seiner Erscheinung stehen. Es kann jederzeit sein. Nichts ist mehr übrig. Die sieben Gemeindezeitalter zu Hause, all diese Dinge. Und unter der Inspiration des Heiligen Geistes sahen wir jedes Zeitalter, wie es sich aufteilte, bis zu diesem Laodicea-Zeitalter. Und wir sehen Christus herausgetan aus seiner eigenen Gemeinde, steht an der Tür und klopft und versucht, in seine eigene Gemeinde zurückzukommen und sehen genau die Botschaft, die hervorkommen wird an dem Tag, wie die schlafende Jungfrau handeln würde, all diese Dinge. Und wir sehen alles bereit, dass die Entrückung könnte zu jeder Zeit kommen. Das stimmt. Ich bin so froh. Alle, die seine Erscheinung lieb haben. Jemand sagte, Bruder Branham, du machst den Menschen Angst.
Ich sagte, was meinst du?
Du sagst, Jesus mag zu jeder Zeit kommen. Ich sagte, bist du ein Christ? Ja, aber trotzdem, viel Arbeit muss er getan werden. Ich sage, einen Moment. Ich sage, das Größte, was geschehen könnte, das mein Herz so erregt, mehr als alles andere, ist die Erscheinung des Herrn zu kennen. Nun, dann wird dieses Sterbliche die Unsterblichkeit anziehen. Das Alter wird von uns abfallen. Nun, wir werden gemacht so wie der Sohn Gottes und werden ihn sehen, wie er ist. Und es wird keine Zeit mehr sein, dort die Ewigkeit. Nun, was? Dann wäre etwas geistig verkehrt mit einer Person, die seine Erscheinung nicht liebt. Nun, wenn eure Seele in Ordnung ist und danach verlangt, könnt ihr euch vorstellen, ein Mann, der von seiner Frau seit Jahren getrennt ist, eine Liebliche, und wissen, dass jeden Moment wird er erscheinen und sie wird ihn sehen. Ihre ganze Erwartung warten, dass sie ihn sieht auf einmal und erwartet auf die Zeit, dass er erscheint. Oder ein Mädchen und ihr Freund ist hinweggegangen. Sie wollen heiraten und sobald er ankommt, werden sie heiraten. Oh mein, wie sie alles bereit hat. Nun, es gibt nichts in der Welt, was irgendetwas für sie bedeutet, außer das Erscheinen des Jungen. Nun, so sollte die Gemeinde sein. Jawohl. Wir sollten seine Erscheinung lieb haben. Paulus sagt, eine Krone liegt dort für mich, die der Herr, der gerechte Richter, mir geben wird an dem Tag. Nicht nur mir, sondern alle denen, die seine Erscheinung lieb haben. Nun, ich mag das. Nun, ich bin so langsam anzufangen und dann dauert es wieder lange, bis ich aufhöre. Ich bin so froh, dass ihr alle an Gnade glaubt und dass ihr deshalb mit mir aushaltet. Nun, wir wollen nur hier eine kurze Zeit nehmen mit der Gemeinde. Und ich wünschte, nun, ich hatte euch versprochen, dass ich spreche. Ich würde sonst den Rest der Zeit den Chor hören, dass wir singen und die Gemeinde Zeugnis ablegt von der Ehre Gottes und was unter euch geschieht. Das wäre einfach fein. Ich würde einfach dort bleiben und es geschehen lassen. Nun, wir Prediger viele Male, besonders die Evangelisten, wir gehen zur Gemeinde und predigen, predigen und predigen, aber wir setzen uns nie hin und wärmen uns an dem Feuer der Gemeinde. Seht ihr, nun, wie sie behaupten, dass Pfingsten, nun, viele Menschen sagen etwas, das gewesen war. Und vor vielen Jahren, vor 2000 Jahren, hatten sie an Pfingsten und der Heilige Geist fiel auf die Menschen und sie taten große Dinge. Aber nun, ihr könnt euch nicht an einem gemalten Feuer erwärmen, sondern ihr werdet dort zu Tode frieren, an etwas, das gemalt ist, etwas, das war. Aber wenn der Gott, der mit ihnen war, derselbe ist heute, nun, dann es ist, als ob ihr eurem Kanarienvogel Vitamine gibt, damit er starke Schwingen hat und gute Knochen und viele Flügel und ihn im Käfig behält. Das wird ihm nichts nutzen, wenn er gute Flügel hat. Es ist besser, ihr lasst ihn ein bisschen fliegen. Ich glaube, so sollten wir sein, dass wir an einen Platz kommen, wo der Heilige Geist kommt und unter uns wirkt und etwas für uns tut. Nun, wir werden, wir lesen einen Moment eine Schriftstelle und für euch zu euch ein paar Minuten sprechen. Und um 2 Uhr muss ich gehen und essen und um 2 Uhr wiederkommen und zu sprechen für die Geschäftsleute am Nachmittag. Nun, lasst uns unser Haupt beugen, einen Moment, bevor wir beten. Ich frage heute Morgen in der Feierlichkeit dieses Moments, dass wenn ihr auf euren Herzen eine Not habt, die wir Gott bekannt machen möchten, und ihr möchtet, dass euer im Gebet gedacht wird, dann hebet die Hand. Der Herr segne euch. Allmächtiger und Gott, der Unendliche, der war, bevor es eine Welt gab, ein Atom oder ein Molekül. Er sitzt dort in der Ewigkeit, der große Ich Bin. Und wie wir dir danken heute, dass du einen Weg für uns bereitet hast, zu dir zu kommen. Und dass wir in der Lage sind, mit dir zu sprechen. Denn es wurde gesagt durch deinen geliebten Sohn, den Herrn Jesus, unseren Erlöser, wenn ihr den Vater etwas bittet in meinem Namen, will ich es tun. Dann bitten wir in Jesu Namen für eine kleine Unterhaltung mit dir, Herr. Denn wir lieben dich und wir wollen uns dir ausdrücken. Wir lieben dich, denn du hast uns geliebt und wir wären nicht hier, wenn du nicht gewesen wärst. Und dann, wenn wir kamen in der Weise, wie wir herkamen, dann kam Jesus, um uns zurück zu erlösen, dem zum geliebten Vater, liebenden Vater. Und wir bitten heute Morgen, dass im Licht der heiligenden Kraft des Blutes, dass du uns reinigst von all unserem Bösen, Bosheit, alles, was wir getan haben, gesagt oder gesprochen, gedacht, was gegen dich, gesetzlich gegen dich war. Und Vater Gott, wir wissen, dort sind viele Dinge. Denn der große, heilige Gott, dass selbst Engel schmutzig ihm erscheinen, wo würden wir stehen? Aber heute haben wir das Vorrecht, dass wir können vorbeigehen an den Engeln, denn Jesus starb nicht für die Engel. Die Engel sind Diener. Durch das Blut Jesu sind wir Söhne und Töchter und kommen in deine Gegenwart und sagen, danke dir, Vater, für das, was du für uns getan hast und was du uns bedeutest. Und wir wissen, dass hinter jeder Hand heute Morgen dort war eine große Not. Ich bitte, Vater, dass du die Verlangen der Herzen gewährst. Wir danken dir für diesen Ort, diese Gemeinde, diesen Leib, diesen Teil des Leibes des Herrn Jesus. Denn, und für ihren Pastor, für die Diakone, Treuhänder und für all die Mitglieder, die gekommen sind, für all die Menschen, die versammelt sind unter diesem Dach heute Morgen in diesem Gebäude. Ich bete, dass du sie außerordentlich segnen wirst. Möge es das Haus des Gebetes sein. In Jesus sagte, steht geschrieben, das Haus meines Vaters soll Gebetshaus genannt werden. Mögen von dir kommen Prediger in alle Teile der Welt und mögen die Tautropfen der Gnade so echt sein, bis Die Honigbienen, die Speise suchen, hier kommen von allen Teilen der Stadt, um Ruhe für ihre Seelen zu finden und Speise für ihre Seelen. Gewähre es, Herr. Nun bitten wir dich, segne die Worte, die wir lesen, wir wollen. Herr, ich bete, dass du diesen Platz, dass du sie heiligen wirst und als Samen pflanzen in die Herzen der Menschen, damit sie in große Bäume wachsen. Zur Ehre des Herrn bitten wir dies in Jesu Namen. Amen. In Römer 3, vom Vers 3, lese ich diese Worte. Dass aber einige nicht treu waren, was liegt daran? Soll ihr Unglauben Gottes Glauben aufheben? Das sei Werne. Ich werde heute Morgen sprechen für ein paar Momente über das Thema Unglauben behindert Gott nicht. Manche mögen denken, es tut es aber nicht. Gott hat einen Plan. Und sein Plan, Johannes sagte, er ist in der Lage, aus diesen Steinen dem Abraham Kinder zu erwecken. Das stimmt. Sein Plan wird einfach genauso fortgehen. Der Unglauben ist so alt wie Eden. Dort wurde er geboren. Das war in Eden. Und der Unglaube ist, das anzuzweifeln, was Gott geredet hat. Nun, habt ihr bemerkt, dort, wo der Unglaube geboren wurde, da war viel des Wortes Gottes, war viel an das Wort Gott gesagt. Denn Satan sagte zu Eva, als sie sagte, Gott hat gesagt, er hat es nicht verleugnet, dass Gott es so gesagt hat, aber er sagte, sicherlich würde Gott doch eine solche Sache nicht tun. Seht ihr, das war die Geburt des Unglaubens. Denn es wich ein Jota von Gottes vollkommenem Wort ab. Wir müssen direkt daran festhalten, egal wo oder was oder wie, unser Leben und so weiter müssen damit übereinstimmen. Mit dem So spricht der Herr. Und wenn wir irgendeine Offenbarung haben, oder sie uns dargestellt würde, die gegen das geschriebene Wort Gottes ist, dann sollten wir sie niemals empfangen, denn es ist genau das, was Satan mit Eva tat. Sie hatte das Wort, aber sie suchte nach einem neuen Licht. Und Satan hat dafür gesorgt, dass sie es bekam. Deshalb wollen wir nie etwas zu Gottes Wort hinzufügen oder etwas hinwegnehmen, sondern es so lassen, wie es ist. Haltet fest an dem Wort, denn alles, was dagegen ist, Unglaube. Nun, wir wissen in diesen letzten Tagen, halten Ausschau danach, wir Brüder und Prediger, wir versuchen, so nah bei Gott zu leben, wie wir können, denn wir haben eine heilige Pflicht, über die Herde des Herrn zu wachen, für über die uns der Heilige Geist zu Aufsehern gemacht hat. Wir beobachten die Schafe und halten sie in Ordnung und geben ihnen Schafspeise. Und das Schaf ist von der Bibel die Lämmer Gottes. Jesus sagte, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das hervorgeht aus dem Munde Gottes, direkt von dem Wort. Und Paulus sagte in Galater 1,8, wenn ein Engel vom Himmel ein anderes Evangelium bringen würde, wie das, was euch bereits gegeben wurde, dann sei er verflucht. Seht ihr, wie fest dieses Gebot ist, dass wir fest am Wort halten müssen und uns nicht davon hinweg bewegen. Und Eva hat sich nur kaum bewegt. Vielleicht würde Gott es übersehen haben. Wir hören so viel heute, dass Gott ein guter Gott ist. Und das ist wahr. Er ist ein guter Gott. Wir glauben, aber er ist auch ein Gott des Gerichts. Und damit er gut sein kann, muss er das Gericht hervorbringen. Denn seine Gesetze zu halten, es muss eine Strafe geben für das Gesetz. Sonst ist das Gesetz ohne Wirkung. Wenn ein Gesetz ist, das sagt, wenn ihr über das Stoppschild fährt, ist es gegen das Gesetz. Und wenn es keine Strafe gibt, die durch das Gesetz ausgeübt werden kann, dann ist das Gesetz überhaupt nichts wert. Ihr mögt tun, was ihr wollt, denn es gibt kein Gesetz. Aber wenn ihr gegen das Wort Gottes hinweggeht und durch eine Glaubenssatzung oder Tradition, dann seid ihr über die Linie zwischen Gnade und Gericht hinweggetreten. Das stimmt. Haltet fest, bleibt fest am Wort. Ich mag es direkt mit den Worten. Nun, nicht ein Jota oder ein Punkt soll vergehen, in keiner Weise vergehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht versagen. Es muss so sein. Wie könnten wir Stunden dafür nehmen, zurückzugehen und es zu gründen, wenn wir Zeit hätten, wie die Wissenschaft. Jahre sind vergangen und sie haben versucht, die Gedanken Gottes lächerlich zu machen, indem sie sich einen großen Namen schufen mit irgendeiner Errungenschaft, die sie selber hervorbringen konnten. Aber während sie noch gruben und versuchen, das Wort Gottes zu widerlegen, wendet sich Gott um und lässt sie etwas hervorbringen, um es zu beweisen. Vor ein paar Jahren, als die Pfingstgemeinde geboren wurde, sagten sie, ach, das ist doch eine Gruppe von Fanatikern. Es wird niemals Bestand haben und wussten nicht, es war Gott, der sich bewegte. Gott musste es tun, denn es war die Zeit dafür, es war das Zeitalter dafür. Und ich sagte hier vor einiger Zeit in einer der Versammlungen, dass Johannes so sicher war, dass es Jesus war. Denn selbst bevor er das Zeichen des Messias, die Taube, sah, Gott, der herabkam vom Himmel in Form einer Taube, der Heilige Geist herabkommend aus dem Himmel und die Stimme, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, das sollte er sehen. Der Vater sagt ihm dies in der Wüste, auf den du siehst den Geist herabfahren. Aber Johannes war so sicher. Sie fragten ihn, bist du nicht dieser Messias? Bist du nicht der Prophet, der kommen sollte? Bist du nicht dies oder das? Er sagte, ich bin es nicht. Aber er sagte, dass einer, der jetzt unter euch ist, seht, er wusste, die Zeit war so nah, bis er wusste, dass derjenige schon in der Mitte der Menschen war. Denn er war dort, um ihn vorzustellen, und er wusste, dass er dort war. Und ich glaube, so sollte es mit der großen Gemeinde, dass das die Gemeinde des lebendigen Gottes in diesen letzten Tagen getan hat, ist, die Menschen zu der Erkenntnis zu bringen, dass der lebendige Gott unter seiner Gemeinde ist. Dafür wurde sie aufgerichtet. Und diese Gemeinde kommt zurück, nicht zu einer Satzung, nicht zu einem römischen Dogma, sondern sie kommt zurück zu der Bibel. Kehrt zurück zu dem Wort, egal was es sagt. Stimmt einfach nur mit dem Wort überein. Nicht unsere eigenen Gedanken, sondern haltet am Wort fest, denn es ist die Verheißung Gottes. Nun, der Unglaube ist eine alte Sache, die dort von Eden herkommt. Und es kam zuerst hinein, so schlau, fast die Wahrheit. Nun, jemand sagte, Bruder Branham, er ging heute Morgen zur Gemeinde Gottes, das stimmt, er begegnet dem Pastor. Er hat einen dunklen Anzug und einen Schlips an, das stimmt, und er setzt sich zur Rechten des Pastors, stimmt auch, stand auf und sprach, jawohl, und vielleicht mag alles davon wahr sein, aber dann sagen sie, aber gerade bevor er an die Tür kam, als er zu der Tür kam, dann hat er einen kleinen Schluck aus einer Flasche genommen. Nun, das ist dann eine Lüge. Aber der ganze Rest davon war so wahr. Der Rest war völlig wahr, bis eine kleine Sache, diese kleine Sache, die die ganze Sache verdirbt, und das mal ist eine Lüge. Und so macht es der Teufel. Er bringt alles herab, er zeigt es uns so lieblich, und wir gehen mit und stimmen, und er wird fast mit jedem Wort Gottes übereinstimmen, aber er wird nicht das ganze Wort Gottes nehmen. Aber das müssen wir tun. Er wird sagen, ich glaube, es gibt eine Sache wie eine neue Geburt, aber ich glaube, es ist eine Veränderung des Verstandes. Aber es ist keine Veränderung des Verstandes, es ist eine neue Kreatur. Die Gemeinde braucht kein Facelift, sondern die Gemeinde braucht eine Umwandlung. Es bedarf einer neuen Kreatur. Und dann der Unglaube wird euch auf eine Seite hinüberdrängen. Viele sagen nun, ich glaube, wir glauben an den Heiligen Geist in unserem Platz, aber wir glauben, dass wenn wir Gott glauben, haben wir den Heiligen Geist schon empfangen. Seht ihr, wie nah das dran ist? Nun, die Jünger nach 60 Tagen. Matthäus sagte zu Andreas, weißt du was, ich glaube, wir haben es schon. Lass es uns durch Glauben annehmen. Seht, es wäre nie geschehen. Seht ihr, die einzige Weise, wo sie wussten, wenn es sein würde, wenn es kam, sie hatten eine Schriftstelle, um es zu beweisen, wie es sein würde, wenn es kommt. Denn Joel sagte, es wird geschehen. Joel 28 soll geschehen in den letzten Tagen, dass ich meinen Geist auf alles Fleisch ausgießen werde und ich will Zeichen zeigen am Himmel und auf der Erde. Und so weiter. Jesaja 28, 18. Und es soll geschehen, dass in diesen letzten Tagen, wo die Tische voller Gespeis sein würden und so weiter. Und er sagte, aber das Wort würde kommen, Gebot auf Gebot, Linie auf Linie, hier ein bisschen, dort ein bisschen und haltet fest an dem, was gut ist. Denn mit stammelnden Lippen und anderen Zungen will ich zu diesem Volk reden. Und dies ist der Rest. Und dies ist das Halten des Sabbats, den ihr hineinkommen sollt. All dieses, ihr würdet es nicht verstehen, gingen weg, haben ihre Häupter geschüttelt und so weiter. Aber seht ihr, diese Jünger waren im Worte erzogen. Und wir wissen in diesen letzten Tagen, was geschehen wird. Und ich hoffe, ich vertue hier nichts Verkehrtes. In den letzten Tagen, was brauchen wir eine, was geschehen wird, ist eine in der Schrift trainierte Gemeinde, die auf der Linie ist, denn es wird fleischliche Nachahmungen werden sich erheben. Die Bibel sagte, so wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, werden diese Männer mit verwirrten Sinnen bezüglich auf die Wahrheit. Und Jesus war die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Denn am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und das Wort Gottes ist kraftvoller als ein zweischneidiges Schwert. Es trennt Fleisch, die Knochen und ist ein Unterscheider der Gedanken der Herzen. Wir erkennen, dass wir an diesem Tag sind, wo alles so wahr aussehen kann, aber doch, wenn es von der Schrift entfernt ist, lasst es zurück, egal welche Sensation, welche Resultat ihr findet, wenn es nicht die Schrift ist, dann bleibt da, verhaltet euch davon fern, haltet euch fest an dem Wort. Nun, ihr sagt, die Menschen glauben nicht. Nein, ich versuche sie zum Glauben zu bringen. Der Glaube kommt durch das Hören. Hören einer Glaubenssatzung, das mag in dem Almanach sein, aber nicht in der Bibel. Hören des Wortes Gottes, das ist, was den Glauben hervorbringt. Das Wort Gottes zu hören, das bringt den Glauben. Nun, 12 Minuten habe ich noch übrig. Nun, ich bin wohl wieder zu langsam. Der Unglaube zerstört Gott nicht, es zerstört seinen Plan nicht und es zerstört seine Werke nicht, sondern es zerstört nur den Ungläubigen. Der Unglaube zerstört nur den Ungläubigen. Einmal sagte jemand zu mir, ein Pastor, er gehört einer feinen Organisation an und er sagte, wir bieten jedem $1,000 an, nun vor meiner Versammlung, wir bieten jedem $1,000 an, der eine Heilung durch göttliche Heilung beweisen kann und wir werden es bezahlen. Er wusste, ich würde hinter ihm hergehen, Jones war Arkansas. Und ich ging zu meinem Podcast und direkt danach ging ich und holte den Arzt in der Stadt. Für einen Mann, der einen Krebs am Nacken hatte. Und während ich betete, fiel er von seinem Nacken ab und rollte auf den Boden. Und die Zeitungen schrieben darüber. Und ich bat den Arzt, welches Sein Arzt, welches ein Freund von ihm war. Und ich sagte, Arzt, ich sprach viele Male zu ihm, eine andere Versammlung, nachdem das geschehen ist. Ich sagte, erinnerst du dich an den Fall? Er sagte, jawohl, sehr gut. Ich sagte, kannst du etwas durch die medizinische Wissenschaft bringen, dass das tun würde? Er sagte, nein. Ich sagte, dann müsste es etwas Übernatürliches sein, dass das tut. Er sagt, das stimmt. Ich zahle dir für die, jedes Mal. Und ich wollte die $1,000 einsammeln für die Missionare. Und dann, als ich zu dem in das Büro des Pastors kam, ich sagte, ich hörte, du hast gesagt, du würdest jedem $1,000 geben, der einen Beweis bringen könnte von einer göttlichen Heilung. Er sagte, jawohl. Ich sagte, dann kannst du mir mal bitte den Check ausschreiben. Ich sagte, hier ist ein Mann und hier ist sein Arzt. Und dann sagte er, die $1,000 sind dort wo in Texas, in dieser Art. Ich sagte, nun, ich bringe ein Mädchen hinein und lass mir die Hand abschneiden. Und dann lass mich sehen, wie du sie heilst, dann werde ich es glauben. Ich sage, Und er sagte dann, die $1,000 werden irgendwo in Texas. Und er sagte, nun, ich werde ein Mädchen hier reinbringen und dann werde ich sie in die Hand schneiden und dann lass mich zuschauen, wie du sie heilen wirst. Und dann werde ich dir glauben. Ich sagte, Junge, du hast geistige Heilung später nötig, bestimmt. Irgendjemand, der die Hand eines Kindes schneiden würde. Das ist derselbe alte Teufel, der sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, lass du das Wunder doch hier vor uns. Lass diese Steine mal zu Brot werden. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann komm doch vom Kreuz herab, dann werden wir dir glauben. Er hätte es tun können, aber dann hätte er auf den Teufel gehört. Er sagte, ich tue nichts, es sei denn, der Vater zeigt es mir, das stimmt. Ich tue, was er mir sagt. Seht ihr, dieser Einfluss ist gekommen und wollt euch dies oder das andere sagen, aber glaubt es nicht. Gottes Wort. Der Prediger sagte zu mir, und dieser Prediger sagt, es ist mir egal, als ich dort von ihm wegging, wie viele Dinge du hervorbringen kannst, ich werde es immer noch nicht glauben. Ich sagte, sicherlich nicht, denn du bist ein Ungläubiger. Es wurde nicht für Ungläubige gesandt, Herr, sondern nur für Gläubige. Das sind nur die, die es sehen werden. Und eine kleine Weile, die Welt sieht mich nicht mehr, der Ungläubige. Aber ihr sollt mich sehen, denn ich werde mit euch sein bis zum Ende der Welt. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und für immer. Und wenn er lebt, wird er nicht das Gleiche hervorbringen. Nun, wenn es in euch lebt, nun, es zerstört nur den Ungläubigen. Und es tat es so in den Tagen Noahs. Noah war ein Prediger der Gerechtigkeit, der das Wort des Herrn hörte, und er bereitete eine Arche für die Errettung seiner Hausgemeinschaft. Und was tat er, während er die Arche bereitete? Er predigte den Ungläubigen. Nun, Noah, er war diesen Ungläubigen ein Radikaler, aber die einzige Sache, ihr Unglauben tat, war das Gericht auf die Erde herabzubringen. Und das Gericht, das den Ungläubigen zerstörte, hat die Errettung Noahs bedeutet. Die gleichen Wasser des Gerichtes, die die Ungläubigen zerstörten, war die Sache, auf der die Arche Noahs schwamm. Amen. Es zerstört nur den Ungläubigen. Es hat nichts mit Gott zu tun. Es hält ihn nicht auf. Er geht einfach weiter. Jawohl. Nun, der Glaube. Der Glaube ist jedermann lächerlich, außer der Glaube ist für jeden lächerlich, außer für Gott und für den, der den Glauben hat. Nun, es ist nicht lächerlich Gott gegenüber, denn er ist der Geber des Glaubens. Und es ist nicht lächerlich dem Menschen, der den Glauben hat, denn er glaubt an Gott. Deshalb ist es ihm nicht lächerlich. Gott ist der Geber davon, er hat es geschaffen. Und der Mensch, der es von Gott empfängt, nun für ihn, es ist Gott nicht lächerlich, denn er schuf es und er weiß, was es ist. Und der Gläubige, der es empfängt, es ist ihm auch nicht lächerlich, denn für ihn ist es die Substanz der Dinge, auf die er hofft, und der Beweis der Dinge, die er nicht sieht, fühlen und hören kann. aber er weiß, dass es dort ist. Es ist ihm nicht lächerlich, sondern es ist so gut wie geschehen. Er braucht sich um nichts Sorgen machen. Er weiß, was Gott ihm gesagt hat. Und Gott sagt es, das reicht ihm. In Ordnung. Deshalb wollen wir Glauben haben. Gott möchte, dass wir Glauben haben. Und der Unglaube wird seine Pläne nicht aufhalten. Es wird nichts gegen sie tun. Er wird einfach fortfahren. Ich möchte doch mal jemanden sehen, der seinen Unglauben nimmt und versucht, die Sonne damit aufzuhalten. Nun, ihr sagt euer Glaube. Euer Glaube, ja, das tat es. Josua tat es. Der Glaube wird es tun, aber der Unglaube wird nichts erreichen. Nein, seht eine Wolke, die hervorkommt, und seht, ob euer Unglaube, die wird nicht regnen, aber es wird trotzdem regnen. Nun, der Glaube kann es aufhalten. Seht, der Unglaube hat überhaupt keinen Wert. Ihr seid durch zwei Elemente kontrolliert. Entweder ihr glaubt oder ihr glaubt nicht. Nun, lasst uns den Unglauben nehmen und sehen, was er bewirkt. Er schafft Sorge. Er schafft Bedrückung. Und es kann euch überhaupt nicht helfen. Es gibt keinen Wert im Unglauben. Wenn ihr geschossen werden solltet am Morgen beim Sonnenaufgang, es würde euch nicht nützen, euch darüber Sorgen zu machen. Kein bisschen. Es würde die Sache nur noch schlimmer machen. Dann könnt ihr das nicht tun, denn es ist nicht gut für euch. Ihr sagt, aber was tut der Glaube? Nun, was tut das Wort Gottes? Es schafft einen Glauben. Nun, was könnte der Glaube tun, wenn ihr morgen erschossen werden solltet? Nun, es könnte euch erlösen. Er hat es viele Male getan. Seht ihr, der Unglaube hat keinen Wert. Es gibt aller Wert, der dort ist, ist am Glauben an Gottes Wort und Gott bei seinem Wort zu nehmen. Nun, hier vor einiger Zeit, bevor sie die Statue der Freiheit hatten, ein Geschenk der Vereinigten Staaten. Nun, sie können nicht hinaufgehen. Und ich ging aber da hoch einmal in einen Arm der Statue, und dort gingen wir in einen Ort mit einem Führer, und dort war ein Fenster, und ich schaute dort heraus und dachte an meinen Cousin, als er nach Hause kam von der Armee, und dort, er war zerschlagen und geschossen, und das Schiff kam dort zum Ufer, und er sagte, Billy, sie rollten mich in einem Rollstuhl und dort auf einer Trage drüber, und wir konnten aus seiner Entfernung, konnten wir sehen, dort vom Ersten Weltkrieg und bevor die großen Gebäude nach New York kamen, da konnten wir die Freiheitsstatue sehen, die sich aus dem Wasser erhob. Und sie fingen an zu spielen, mein Land ist so ein süßes Land der Freiheit, alte Veteranen geschnitten, geschlagen, angeschossen, verkrüppelt. Und als sie die Statue sahen, die sich aus dem Wasser erhob, sie fielen und fingen an zu schreien. Warum? Direkt danach wartete ihre Mutter, ihr Liebling, ihre Frau, die Babys warteten. Und ich dachte, wenn ein Soldat so fühlen würde, wie ist es, wenn wir das altraue Kreuz dort hängen sehen? Ein Veteran, der kommt von seinen Schnitten und Narben des Schlachtfeldes. Oh, ich möchte auf dem Deck des alten Schiffes nach Zion stehen und meine Hände erheben und sagen, erstaunliche Gnade, wie süß der Klang. Oh, wie ich Jesus liebe. Und ich schaute durch das Fenster und dachte darüber nach. Und da bemerkte ich dort, an der Seite lag eine Gruppe toter Sperlinge. Und ich sah, als ob sie getötet wurden. Und ich sagte, der Führer, habt ihr sie vergiftet? Er sagte, nein, wir haben sie nicht vergiftet. Ich sagte, warum liegen sie so tot an diesem Fenster? Er sagte, sie fliegen gegen dieses Fenster. Ich sagte, wie kommt es? Er sagte, nun, vorgestern Abend war ein Sturm. Und als der Sturm blies und der Wind pfiff und die Bäume sich schüttelten und die Blitze waren, dann versuchten die Vögel, einen Platz zum Unterschlupf zu finden. Und sie kamen in das Licht des Strahls. Und dann dachten sie, sie würden das Licht benutzen, um Sicherheit zu finden und sie sicher wären. Aber sie versuchten, dort hineinzufliegen und das Licht auszuschlagen. Aber es hat sie nur blind gemacht und sie haben ihr kleines Gehirn dort ausgeschlagen und liegen dort tot. Ich sagte nichts in dem Moment, aber ich sagte, wie wahr es ist, Ungläubige, anstelle, dass sie versuchen, das Licht zu nehmen, Gottes Wort ist das Licht, versuchen sie das Licht zu nehmen, das sie zur Sicherheit Christo bringen kann, aber sie schlagen ihr Gehirn daran aus und sterben in Sünde und Schande, indem sie versuchen, das Licht kaputt zu schlagen, wenn es doch total unmöglich ist. Es können nicht genug Ungläubige auftreten, nicht genug Teufel aus der Hölle kommen, dass sie jemals das Licht der Welt ausschlagen. Und dass ich bin das Licht der Welt und sie werden es nie auslöschen. Nun, deshalb gibt es nur eins zu tun. Wenn das Licht auf euren Weg scheint, folgt ihm nach. Der Name des Herrn ist ein mächtiger Turm. Die Gerechten laufen dahin und sind sicher. Wenn ihr in mir bleibt, in dem Turm, meine Worte bleiben in euch, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Viele Male wurde ich dafür gehalten, und ich sage das wie an meiner Versammlung, ich fühle mich hier zu Hause. Bruder Branham, wie geschehen diese Dinge? Was geschieht? Wie geschieht das? Es ist einfach nur ruhend in Jesus und glaubend seinem Worte. Er hat es verheißen und er wird es tun. Nun muss ich mich beeilen, in Ordnung. Jesus kam in die Welt. Nun, wir haben noch einen Moment. Ich habe noch 50 Schriftstellen aufgeschrieben, aber ich habe genug Schriftstellen hier und möchte mich darauf beziehen. Nun, Jesus, als er in die Welt kam, er kam in einer Zeit des massiven Unglaubens. Das stimmt. Er kam in einer solchen Weise, dass der Ungläubige noch mehr ungläubig wurde. Nun, er ist so ein wunderbarer Vater. Er brachte ihn in der richtigen Zeit und gab die Menschen dachten ein uneheliches Kind. Er sandte ihn in keine Schule und so weiter. Er war ein merkwürdiger Junge, aber es war etwas mit ihm. Das schien, dass das, was er sagte, ist die Wahrheit. Was er sprach, das war so. Und er hat niemals Ehre für sich angenommen, sondern hat sich mit Gott verbunden. Ich bin es nicht, der die Werke tut. Ihr sagt, dass Gott euer Vater ist, aber ihr sagt, er ist es. Warum glaubt ihr mir dann nicht? Und wenn ihr mir doch nicht glauben könnt, glaubt doch den Werken, die ich tue. Die sind meine Bestätigung. Sie sind die, die Zeugnis von mir ablegen. Die sind die, die sprechen, ob ich es weiß oder nicht. Lies die Schrift, was der Messias tun soll. Durchsucht die Schrift, denn ihr denkt, in ihnen habt ihr das ewige Leben. Aber sie sind die, die von mir Zeugnis ablegen. So war er das lebendige Wort Gottes. Die sind die, die von mir Zeugnis ablegen. Der Unglaube hat ihn nicht aufgehalten. Er ging einfach weiter. Er heilte die Kranken, weckte die Toten auf, reinigte die Aussätzigen und ging einfach weiter. Und wenn sie nicht glaubten und ihr Unglaube hat Jesus überhaupt nicht aufgehalten, er ging einfach weiter und tat, was er tun sollte. Es hat ihn kein bisschen gestört. Nun, es muss Ungläubige geben. Gott hat dieses vorhergesagt. Und es werden 10 Ungläubige auf einen Gläubigen kommen. Vielleicht viel mehr als das, 1,000:1. Denn diese Gemeinde ist in der Minderzahl. Fürchtet nicht, kleine Herde, es ist der gute Wille eures Vaters, euch das Reich zu geben. Schaut nicht auf etwas Großes. Der Teufel möchte etwas Großes machen, aber Gott macht das Seine klein. Gott, ein Baby in einer Krippe, Jehova weinend. Könnt ihr euch vorstellen, Jehova spielt als Teenager? Es war Gott. Gott war in ihm. Das stimmt. Er kam, um Gott auszudrücken. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selbst. Seht, Kaiphas, was er hätte zusammenrufen können, einen großen Feldzug. Manchmal, Pastoren von einer normalen Gemeinde, normaler Größe, Vielleicht haben Sie manchmal den Gedanken, weil ich kein Billy Graham oder Oral Roberts oder das bin, dass deshalb liebt Gott mich nicht richtig. Liebt mich Gott nicht so sehr? Hör zu, glaubt das niemals. Die mächtigsten Versammlungen, die ich hatte, waren in kleinen Gemeinden mit 7 oder 8 in einem Haus versammelt, die wir beteten.
Seht,
Gott hat uns verheißen, egal wie klein wir sind, dort, wo 2 oder 3 versammelt sind, in meinem Namen bin ich in ihrer Mitte. Das hat er uns verheißen. In Ordnung. Wenn sage ich dieses, der Unglaube hält Gott nicht auf und hält nicht seinen Plan und seine Bewegung auf.
It stops him in his sin, and there he is, standing looking at himself.
Nun, um es zu beenden, möchte ich dieses sagen. Der Unglaube hält Gott nicht auf, noch hält er seinen Plan auf, noch hält er seine Bewegung auf, sondern der Unglaube hält nichts anderes auf als den Ungläubigen. Es hält ihn auf in seiner Sünde, und dort ist er und schaut sich selbst an. Und heute sagen sie,
today they say there is no es such a thing
nicht,
as the Holy Ghost.
Die Sache, den Heiligen Geist gibt es nicht, aber das it. Hält es nicht auf. Die Menschen empfangen ihn trotzdem. Sie sagen, es gibt keine göttliche Heilung, aber sie werden noch genauso geheilt. Sie sagen, es gibt keine Freude, aber Menschen preisen trotzdem. Es gibt keine Sache wie die Taufe des Heiligen Geistes, über die die Pfingstler reden, aber die Menschen werden täglich damit gefüllt. Sie mögen es nicht erklären können, aber sie wissen, sie haben es, und das ist die Hauptsache. So, der Unglaube hält Gott nicht auf. Wir wissen, wir haben es. Ich bin so froh, mich mit solchen Menschen zusammenzutun. Lasst uns beten. Liebt ihr ihn? Hebt eure Hände. Unser himmlischer Vater, wir sind so froh, heute Morgen zu wissen, dass es keine Weise gibt, Gott zu erklären. Wir können ihn wissenschaftlich nicht herabbringen. Moses nahm die Blätter nicht vom Baum zum Labor, um zu finden, was für ein Spray auf den Blättern war, dass sie nicht verbrannten. Er versuchte es nicht, sondern er setzte sich hin und sprach zu ihm: O Gott, gewähre diesen armen, demütigen Seelen hier in Phoenix, die die Straßen herauf und herab gehen, dort in diesen Straßen, und wissen nicht, wohin zu gehen. Nicht wissen, wohin zu gehen, nichts das tun sollen. Mögen sie die Stimme Gottes von dieser Versammlung hören und anderen in dieser Stadt, und mögen sie das Feuer Gottes auf den Menschen sehen.
See the people how they act.
Sehen die Menschen, wie sie sich benehmen, dass ihr Leben ein brennender Busch ist. Mögen sie nicht wissenschaftlich darüber werden, was es damit ist, sondern mögen sie in die Gemeinde kommen, hinsetzen und dazu reden. Und ich bin sicher, sie werden finden wie Moses, als er sagte: Ich bin, der ich bin. Ich bin, habe nie begonnen, habe kein Ende. Er war immer und wird immer sein. Wir glauben an dich und beten, dass du unseren Glauben vergrößern wirst, dass Gottes große Gnade mit uns sein wird. Segne die Menschen hier heute Morgen und segne die Gläubigen in einer solchen Weise, dass die gesamte große Kraft Gottes losgelassen wird in ihren Leben, dass sie lebendige Evangelien sind, gelesen von allen Menschen, und dass das Wort Gottes in ihren Herzen und Leben leben kann. Gesegne unseren freundlichen und geliebten Bruder, den Pastor. Ich bete, dass du ihm den Wunsch seines Herzens gibst, ihm und seinen Verwandten und seiner Gemeinde. Gewähre es, Herr. Vergib uns unser Zukurzkommen und den Zustand unserer Seele, und bereite unsere Seele für die heraufziehende Füllung durch den Geist, die von der wir glauben, dass sie bald kommt. Denn wenn der Feind hineinkommt wie eine Flut, und sie sagten, er würde sich erheben, dann würde der Geist Gottes einen Standard dagegen aufrichten. Wir schauen diesen letzten Tagen, wenn die schlafende Jungfrau nach dem Öl ruft, dann wissen wir, die Zeit ist da. Herr, lass uns jetzt selbst durchforschen. Sind wir Gläubige? Glauben wir das ganze Wort? Fülle unsere Lampen so voll, dass wir Licht geben können in Dunkelheit. Segne die Versammlung heute Nachmittag dort mit den schriftlichen Geschäftsleuten. Ich bete, Vater, dass du viele Seelen retten wirst heute Nachmittag. Und Vater Gott, ich bete, dass du kommen wirst in diese Gemeinde, die heute Abend mit den Menschen und an den anderen Orten in der Stadt, wo die Menschen sich versammeln, gewähre es. Und wir vertrauen, dass eines Tages, wenn diese Worte, die gesagt wurden heute Morgen und das Band gespielt wird, dort in den Himmeln, großen Himmeln Gottes, dass wir dort alle sein werden, ohne Fleck oder Runzeln, und vertrauen in den Verdienst Jesu allein. Gewähre es, in seinem Namen bitten wir es. Amen. Gott segne euch. Liebt ihr ihn? Nun, etwas tut für mich, bevor ich die Versammlung dem Pastor übergebe, denn ich weiß, es ist 12 und Zeit, dass wir gehen. Ich glaube, er hat noch etwas zu sagen. Nun, bevor ich gehe, um mich zu bereiten für die Versammlung, bitte tut mir einen Gefallen. Der kleine Chor, ich möchte euch sagen, ihr habt einen gut aussehenden, reinen Chor, sauber gereinigt. Ihr mögt denken, ich bin verrückt, aber wenn es so ist, stimme ich trotzdem mit dem Wort überein. Lasst uns singen von ganzem Herzen, ich liebe ihn. Schwester, würdest du dort zum Piano gehen? Ich liebe ihn, denn er liebte mich zuerst. Nun, ich liebe das. Ich bin aus Kentucky. Ist jemand aus Kentucky hier? Nun, Gott segne eure Herzen. Kein Wunder, dass es Arizona so gut geht. Wunderbar. Bruder Ed Hooper, ich dachte, ich hätte dich, aber du bist noch ein bisschen weiter nördlich als Kentucky. Ich dachte auch, dass er von Kentucky ist, aber ich glaube, du kommst von Carolina. So wie ich mich erinnere. In Ordnung, von der Tiefe unseres Herzens jetzt alle zusammen. So wie wir singen dort, wisst ihr, am Fluss.